Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unser Schwerpunkt heute Abend. Oswald Grübel tritt zurück. Der UBS-Chef zieht damit die Konsequenzen aus dem 2,3-Milliarden-Debakel, erklärt uns Bankpräsident Caspar Villiger.
Er hat gesagt, dann braucht es ein klares Signal, dass jemand dafür die Verantwortung übernimmt, auch wenn er den Verlust nicht selber verursacht hat. Und er hat ganz konsequent die Schlussfolgerung daraus gezogen, dass er abtreten will.
Wir haben Villiger im Interview und ordnen den Rücktritt von Grübel ein. Außerdem russische Rochade, Premier Putin will wieder Präsident werden und Palästinenserchef Abbas kehrt zurück aus New York mit leeren Händen, aber neuer Statur. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Oswald Grübel, der am Mittag als Chef der UBS zurückgetreten ist, verlässt die Bank auf eigenen Wunsch. Das bestätigte Verwaltungsratspräsident Caspar Villiger. Villiger sagte, der UBS-Verwaltungsrat habe Grübel vergeblich dazu bewegen wollen, erst nach der Generalversammlung vom nächsten Frühling zu gehen. Interimistischer Nachfolger von Oswald Grübel wird Sergio Ermotti. Der Tessiner war bisher verantwortlich für das Bankengeschäft in Europa, im Mittleren Osten und in Afrika. In ersten Reaktionen begrüßten FDP-Präsident Fulvio Pelli und SP-Nationalrätin Susanne Leutenecker-Oberholzer den Rücktritt von Oswald Grübel. CVP-Nationalrat Pirmin Bischoff fand, Grübel habe den Wendepunkt im Bankensektor gespürt, er sei aber nicht mehr die richtige Galionsfigur für die Zeit danach. Für SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli schließlich ist mit Grübel der Falsche gegangen. Vielmehr hätte Caspar Villiger seinen Posten räumen müssen. In Russland soll Regierungschef Wladimir Putin bei den Präsidentenwahlen vom März 2012 kandidieren. Das hat der jetzige Präsident Medvedev am Parteitag der Regierungspartei Einiges Russland vorgeschlagen. Putin war schon von 2000 bis 2008 Präsident Russlands. Im Gegenzug empfiehlt Putin Medvedev als Spitzenkandidaten für die Parlamentswahl am 4. Dezember. Und Medvedev sagte, er sei auch zur Regierungsarbeit bereit. Das Atomkraftwerk Mühleberg darf wieder ans Netz. Es soll in den nächsten Tagen hochgefahren werden, sagte ein BKW-Sprecher der Nachrichtenagentur STA. Die Atomaufsichtsbehörde ENSI habe die Anlage freigegeben. Zuvor waren im Kernkraftwerk Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt worden. Diese hatte das ENSI verlangt, weil bei einem extremen Hochwasser die Wasserzuleitung aus der Aare verstopft werden könnte. Bauarbeiter haben am Nachmittag in Bern an einer Großkundgebung gegen Lohndumping protestiert. Zudem forderten sie einen besseren Schutz vor Gesundheitsrisiken. Nach Angaben der Gewerkschaften Unia und Sina fanden sich 12.000 Demonstranten ein, die auch eine Lohnerhöhung von 100 Franken monatlich verlangten. Damit sollten auch die Arbeiter vom Bauboom der letzten Jahre profitieren. In Jemen hat die Rückkehr von Präsident Saleh den Konflikt neu angeheizt. Sicherheitskräfte griffen in der Hauptstadt Sanaa das größte Zeltlager der Opposition an. Dabei wurden mindestens 17 Menschen getötet und 170 weitere verletzt. Sanitäter berichteten, Heckenschützen hätten auf wehrlose Demonstranten geschossen. Jemens Präsident Saleh war gestern aus Saudi-Arabien zurückgekehrt, nachdem er sich dort nach einem Anschlag vor 3 Monaten medizinisch hatte versorgen lassen. Begleitet von starken Sicherheitsvorkehrungen haben im Königreich Bahrain Nachwahlen stattgefunden. Das Zentrum der Hauptstadt Manama war gemäß Medienberichten mit Stacheldraht abgesperrt und von Panzern umstellt. Zur Wahl standen jene 18 Mandate, welche die schiitische Gruppierung Wifak im Frühling niedergelegt hatte. Sie protestierte damit gegen die Unterdrückung der Demokratiebewegung in dem Golfstaat. Vor der Parlamentsnachwahl heute hatte die Bewegung zum Boykott aufgerufen. In Libyen führen die Truppen des Nationalen Übergangsrates wieder Kämpfe in Sirte, der Heimatstadt des gestürzten Machthabers Gaddafi. Nach eigenen Angaben kontrollieren sie den östlichen Zugang zu der Küstenstadt. Zudem flog die NATO während der letzten Stunden mehrere Angriffe. Dabei seien verschiedene militärische Anlagen zerstört worden, teilte das Militärbündnis mit. Die Stadt Sirte ist eines der letzten Zentren in Libyen, das als Rückzugsort von Gaddafi-Anhängern gilt. Der Papst hat an einer Messe im ostdeutschen Erfurt 30.000 Gläubigen den Rücken gestärkt. In seiner Predigt lobte er ihre Standfestigkeit in der DDR-Zeit. Sie seien in einem kirchenfeindlichen politischen Umfeld ihrer Kirche treu geblieben. Während seines Deutschlandsbesuchs war der Papst auch mit 3 Männern und 2 Frauen zusammengekommen, die früher von Geistlichen sexuell missbraucht worden waren. Ihnen sprach der Papst laut Angaben des Vatikans sein Mitgefühl und Bedauern aus. Opferverbände sprachen heute von einer bedeutungslosen Geste eines Mannes, der Kinder schützen könnte, sich aber weigere, dies zu tun. In der Schweizer Fußballmeisterschaft spielen zurzeit Thun gegen Basel und Zürich gegen die Young Boys. Ob bereits Tore gefallen sind, weiß Ueli Reist.
Es sind keine gefallen, nach rund 20 Minuten steht es in beiden Spielen nach wie vor 0-0. Im Formel 1 Grand Prix von Singapur könnte sich der deutsche Sebastian Vettel morgen bereits vorzeitig den erneuten WM-Titel sichern. Seine Ausgangslage ist gut, er startet von Platz 1 aus, zum 11. Mal in dieser Saison. Von Platz 2 aus geht sein Red Bull-Teamkollege Mark Webber ins Rennen, dahinter die beiden McLaren-Mercedes-Fahrer Jenson Button und Lewis Hamilton. Der Sauberfahrer Sergio Perez landete in der Qualifikation auf Platz 11, Teamkollege Kamui Kobayashi blieb Platz 17. Der Schweizer Sebastian Buemi schaffte es auf den 14. Platz.
Das Wetter. Nach einem sonnigen Abend ist es auch in der Nacht zum Teil klar. Morgen Sonntag ist es im Mittelland zunächst neblig und im Süden hat es Hochnebelfelder. Sonst scheint trotz einiger Wolken oft die Sonne und es wird am Nachmittag 20 bis 24 Grad warm. Am Montag gibt es lokal Nebelfelder, sonst scheint die Sonne. Die Temperatur erreicht 20 bis 24 Grad.
Die UBS ohne Grübel. Was sind die Folgen und was waren die Umstände dieses sofortigen Rücktritts? Wir fragen den Bankpräsidenten. Außerdem, Putin will wieder in den Kreml, um Russland nicht zu verändern.
Das Beamtentum, Staatsangestellte und andere, die können jetzt aufatmen, weil der Herrscher kehrt zurück in das formell auch wichtigste Amt des Landes.
Und schließlich, die Palästinenser sind stolz auf ihren Präsidenten, aber ohne Illusion. Am Tag nach dem UNO-Showdown der Bericht aus Ramallah und die Einschätzung hier im Echo der Zeit. Der Londoner Zocker brachte den Chefsanierer zu Fall. Oswald Grübel verließ die entscheidende Verwaltungsratssitzung der UBS in Singapur gestern via Hintertür, um heute Mittag seinen sofortigen Rücktritt innerhalb und außerhalb des Bankhauses bekannt zu machen. Sabine Manz ordnet ein.
2,3 Milliarden Dollar, das ist nicht nur ein materieller, sondern noch vielmehr ein gewaltiger Imageschaden. Oswald Grübel zur Frage, wer das zu verantworten habe, am vergangenen Sonntag gegenüber dem Schweizer Fernsehen.
Nun, die Verantwortung trägt der CEO und speziell, wenn es in diesen Größenordnungen ist, von nahezu 2 Milliarden Franken.
Und zur Frage, ob das heiße, dass er zurücktrete?
Meine Zukunft entscheide nicht ich alleine.
Und nochmals zum Thema Rücktritt?
Ich bin sicher, dass wir den richtigen Entscheid treffen werden.
Jetzt ist der Entscheid gefallen. Er, Oswald Grübel, übernimmt mit seinem Rücktritt die Verantwortung für dieses Debakel. Aber der Skandal in London kann nicht alleine der Grund für diesen Schritt gewesen sein. Das passt nicht für einen Mann wie Grübel, der unbeirrt dessen, was um ihn herum geschieht, seiner Überzeugung folgt. Und in Bezug auf die UBS hat er einmal Großes vor.
Wir schaffen hier eine neue Bank, die eine große Zukunft hat.
Mit diesem Anspruch ist Oswald Grübel vor 2,5 Jahren gestartet, als Retter der Bank, die am Abgrund stand. Man hatte ihn, der eigentlich schon im Ruhestand war, geholt, weil er ein paar Jahre zuvor bereits die Credit Suisse aus dem Sumpf gezogen und zur hochprofitablen Bank getrimmt hatte. Bereits ein Jahr nach seinem Antritt bei der UBS versprach Grübel den Investoren, dass die Bank 2014 wieder 15 Milliarden Gewinn vor Steuern machen werde. Und er glaubte daran.
Natürlich, und wir arbeiten auch daran. Und bis dahin hat es ja noch 3 Jahre Zeit, aber wir sind im Plan.
Zu diesem traumhaften Gewinn Von dem Grübel zwar vor kurzem etwas abgerückt ist, hätte auch die Investmentbank maßgeblich beitragen sollen, also jener Teil der Bank, womit viel Kapital Geschäfte mit großem Risiko betrieben werden und die der UBS 2008 solch gigantische Verluste eingetragen haben, dass der Staat sie retten musste. Grübel sprach von einer neuen Strategie für die Investmentbank, aber nicht von Abbau. Jetzt, nach dem Debakel eben in diesem Geschäft, musste Grübel gesehen haben, dass er für seine Ideen im Verwaltungsrat nicht mehr die volle Unterstützung hatte. Denn der Verwaltungsrat hat entschieden, die Investmentbank auf die Kunden zu fokussieren und die Komplexität des Geschäftes herunterzufahren, was wohl heißt, Risiken herausnehmen. Eine Richtung, die Grübel offenbar nicht mehr passte. Die Wetterlage hat sich verändert auf den Finanzmärkten, in der Politik und auch im Verwaltungsrat. Da Grübel kein Mann von halben Sachen ist, ist sein Rücktritt konsequent.
Sabine Manz. Grübel zieht Konsequenzen, die UBS verliert ihren Chef. Wie weiter nun? Evelyn Kobler hat mit Verwaltungsratspräsident Caspar Villiger gesprochen. Der Londoner Zocker brachte den Chefsanierer zu Fall. Oswald Grübel verließ die entscheidende Verwaltungsratssitzung der UBS in Singapur gestern via Hintertür, um heute Mittag seinen sofortigen Rücktritt innerhalb und außerhalb des Bankhauses bekannt zu machen. Sabine Manz ordnet ein.
2,3 Milliarden Dollar, das ist nicht nur ein materieller, sondern noch vielmehr ein gewaltiger Imageschaden. Oswald Grübel zur Frage, wer das zu verantworten habe, am vergangenen Sonntag gegenüber dem Schweizer Fernsehen.
Nun, die Verantwortung trägt der CEO und speziell, wenn es in diesen Größenordnungen ist, von nahezu 2 Milliarden Franken.
Und zur Frage, ob das heiße, dass er zurücktrete?
Meine Zukunft entscheide nicht ich alleine.
Und nochmals zum Thema Rücktritt?
Ich bin sicher, dass wir den richtigen Entscheid treffen werden.
Jetzt ist der Entscheid gefallen. Er, Oswald Grübel, übernimmt mit seinem Rücktritt die Verantwortung für dieses Debakel. Aber der Skandal in London kann nicht alleine der Grund für diesen Schritt gewesen sein. Das passt nicht für einen Mann wie Grübel, der unbeirrt dessen, was um ihn herum geschieht, seiner Überzeugung folgt. Und in Bezug auf die UBS hat er einmal Großes vor.
Wir schaffen hier eine neue Bank, die eine große Zukunft hat.
Mit diesem Anspruch ist Oswald Grübel vor 2,5 Jahren gestartet, als Retter der Bank, die am Abgrund stand. Man hatte ihn, der eigentlich schon im Ruhestand war, geholt, weil er ein paar Jahre zuvor bereits die Credit Suisse aus dem Sumpf gezogen und zur hochprofitablen Bank getrimmt hatte. Bereits ein Jahr nach seinem Antritt bei der UBS versprach Grübel den Investoren, dass die Bank 2014 wieder 15 Milliarden Gewinn vor Steuern machen werde. Und er glaubte daran.
Natürlich, und wir arbeiten auch daran. Und bis dahin hat es ja noch 3 Jahre Zeit, aber wir sind im Plan.
Zu diesem traumhaften Gewinn, von dem Grübel zwar vor kurzem etwas abgerückt ist, hätte auch die Investmentbank maßgeblich beitragen sollen. Also jener Teil der Bank, womit viel Kapital Geschäfte mit großem Risiko betrieben werden und die der UBS 2008 solch gigantische Verluste eingetragen haben, dass der Staat sie retten musste. Grübel sprach von einer neuen Strategie für die Investmentbank, aber nicht von Abbau. Jetzt, nach dem Debakel eben in diesem Geschäft, musste Grübel gesehen haben, dass er für seine Ideen im Verwaltungsrat nicht mehr die volle Unterstützung hatte. Denn der Verwaltungsrat hat entschieden, die Investmentbank auf die Kunden zu fokussieren und die Komplexität des Geschäftes herunterzufahren, was wohl heißt, Risiken herausnehmen. Eine Richtung, die Grübel offenbar nicht mehr passte. Die Wetterlage hat sich verändert auf den Finanzmärkten, in der Politik und auch im Verwaltungsrat. Da Grübel kein Mann von halben Sachen ist, ist sein Rücktritt konsequent.
Sabine Manz. Grübel zieht Konsequenzen, die UBS verliert ihren Chef. Wie weiter nun? Evelyn Kobler hat mit Verwaltungsratspräsident Caspar Villiger gesprochen.
Caspar Villiger, Oswald Grübel tritt zurück, sofort. Wie hat er diesen Entscheid Ihnen gegenüber begründet?
Oswald Grübel war enorm schockiert über diesen riesigen Verlust von 2,3 Milliarden Dollar, den die Bank gemacht hat. Übrigens genauso wie ich auch natürlich. Und er hat gesagt, eigentlich kann man diesen Verlust gar niemandem plausibel erklären. Und da hat er völlig recht. Und er hat gesagt, dann braucht es ein klares Signal, dass jemand dafür die Verantwortung übernimmt, auch wenn er den Verlust nicht selber verursacht hat. Und er hat dann ganz konsequent die Schlussfolgerung daraus gezogen, dass er abtreten will. Und da war nichts zu machen.
Haben Sie ihn eher ermuntert, die Konsequenzen zu tragen oder haben Sie ihn eher zurückgehalten?
Der Verwaltungsrat war klar der Meinung, dass er jetzt am Steuer bleiben müsste, weil er ist ein ganz bewährter Krisenmanager. Wir haben ihm dann den Kompromiss angeboten, dass er doch noch etwa bis zur Generalversammlung bleiben solle, damit man ganz sorgfältig einen Kandidaten auswählen könnte in einem geordneten Prozess. Er fand dann, dass dies das Zeichen eigentlich verwässern würde und hat beharrt darauf, dass er sofort abtritt.
Sie sagen, Oswald Grübel war aus Ihrer Sicht auch jetzt noch nach diesem Verlust in der Investmentbank keine Bürde für die Bank geworden.
Nein, ich glaube nicht, weil man kann ja so ein Ereignis nicht einer einzelnen Person anlasten. Ich bin natürlich auch der Meinung, so etwas darf einfach schlicht nicht passieren und trotzdem ist es passiert. Ich hätte das nie für möglich gehalten und ich verstehe natürlich, dass dieses Ereignis unsere Kunden, aber auch unsere Aktionäre, aber vor allem auch unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Öffentlichkeit natürlich sehr stark verunsichert hat und er wollte hier ein klares Zeichen setzen und das zeugt auch von seiner Gradlinigkeit und von seinem Verantwortungsgefühl.
Wie freiwillig ist er wirklich gegangen? Sie haben ja in diesem Verwaltungsrat und Management-Meeting in Singapur diese Woche auch über die Investmentbank diskutiert. Fazit dort, Sie wollen die beschleunigt jetzt verkleinern. Da hat er sich doch sicher noch mit aller Kraft dagegen gewehrt.
Überhaupt nicht. Oswald Grübel hat schon vor einiger Zeit und ich glaube viel früher als viele Investmentbanker ganz klar gesehen, dass das, was sich in diesem Finanzsektor abspielt, nicht einfach eine momentane Delle ist, sondern dass sich hier ein eigentlicher Paradigmenwechsel abzeichnet und dass die Zukunft der Investmentbank nicht mehr die gleiche sein wird, wie sie in den besten Zeiten war.
Wie stark wird denn jetzt die Investmentbank verkleinert? Substanziell halbiert?
Das ist genau das, was man jetzt nicht beantworten kann. Aber die Gesichtspunkte sind klar. Dort müssen wir absolut top bleiben und bei den Besten der Welt, wo es die Kunden wirklich brauchen. Wir werden auch dort stark bleiben wollen, wo wir eine sehr gute Marktstellung haben. Man wird aber auch den Verbrauchern Kapital anschauen müssen und das hat natürlich auf die Größe einen Einfluss. Und diese Bank muss agiler, effizienter werden und weniger komplex.
Sergio Ermotti heißt der neue Mann an der Spitze der UBS. Er übernimmt jetzt mal den Chefposten. Warum haben Sie ihn nicht definitiv gerade intronisiert?
Wir sind seit einiger Zeit daran, die Nachfolge des CEO in einem geordneten Prozess abzuwickeln, mit einem etwas viel längeren Zeithorizont allerdings. Ich glaube, das muss man mit der nötigen Sorgfalt machen und auch den ganzen Markt evaluieren. Herr Motti wird aber auch Teil in diesem Prozess sein und hat durchaus eine Chance, dann das Amt definitiv zu bekommen. Aber wir werden auch andere Varianten anschauen. Es ist unsere Verantwortung, hier die besten Leute zu finden.
Aber die Zeit drängt. Das Vakuum auf dem Chefposten, das können Sie ja nicht lange offen lassen, angesichts der Probleme, die Sie haben, der Turbulenzen. Bis wann wollen Sie hier definitiv einen Entscheid gefunden haben?
Also es ist kein Vakuum, weil er auch als interimistischer CEO sämtliche Befugnisse hat, oder um auch durchzugreifen und etwas zu verändern. Ich gehe davon aus, dass dieser Prozess irgendwo innerhalb von Monaten, das kann 3-4 Monate sein, das kann vielleicht auch etwas länger sein, aber wir wollen es speditiv tun.
Kaspar Villiger, Sie selber, Sie bleiben Verwaltungsratspräsident.
Als ich dieses Amt übernommen hatte, hat der Verwaltungsrat eigentlich die Philosophie gewünscht, es sollten nicht gleichzeitig der Präsident und der CEO gehen, damit eine gewisse Kontinuität gewährleistet ist. Ich habe jetzt doch ziemlich viele Erfahrungen schon gesammeln können und kann sehr eng mit dem CEO zusammenarbeiten. Und wir haben ja den Ablösungsplan schon vorbereitet. Das gibt meinem Nachfolger auch die Möglichkeit, diese komplexe Bank sehr, sehr genau kennenzulernen. Und er wird auch schon wichtige Aufgaben konkret übernehmen.
UBS-Verwaltungsratspräsident Kaspar Villiger befragt von Evelyn Kobler. Gemeinsam werden wir siegen, sagte Wladimir Putin. Doch die wichtigste Rolle dabei hat er sich zugedacht. Der Premier will wieder Staatschef werden und tritt deshalb bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten März als Kandidat an. Der jetzige Präsident Dmitri Medvedev dagegen soll ins zweite Glied zurücktreten und die gemeinsame Partei in die Parlamentswahlen im Dezember führen. Das wurde auf dem Parteitag der russischen Regierungspartei Einiges Russland heute in Moskau klar. Wie ist die Rochade zu werten? Ich sprach darüber mit dem Moskauer Politologen Alexander Sambuk. und fragte ihn zunächst, angesichts seiner Popularität, ist Putin der Präsidentschaftskandidat schon so gut wie gewählt?
Ja, also man kann sicher davon ausgehen, dass der nächste Präsident wieder Putin heißen wird. Und seine vorangegangenen zwei Amtszeiten des Präsidenten zeigten, er habe sich zum stärksten Politiker profiliert im Lande. Er habe jetzt eine Partei der Beamten, hauptsächlich von Politfunktionären, hinter sich, die auch landesweit gewünschte Ergebnisse an den Tag legen kann. Deswegen, denke ich, gibt es keine Unwägbarkeiten.
Was lief hier heute an dem Parteitag eigentlich genau ab? War das die abgekartete Sache der Statthalter Medvedev, der nach Erfüllung seiner Pflicht nun abtritt, oder wurde hier doch ein potenzieller Rivale kaltgestellt gewissermaßen?
Bis heute rein theoretisch bestand immer noch die Perspektive, etwas Unerwartetes und Überraschendes könne über die Bühne gehen. Aber so wie es im Schnelltempo vor sich gegangen war, ist erstaunlich. Zunächst sahen wir Präsidenten Medvedev, der die Kandidatur Putins vorschlägt als nächsten Präsidenten. Und dann erwidert diese freundliche Geste Putin selbst und schlägt vor Medvedev als Nummer 1 auf der Parteiliste der Geeintes Russland. So wie es auf dem Bildschirm vor unseren Augen abgelaufen war, deutet darauf hin, das sei ein abgekartetes Spiel nach einem Szenario, das gut einstudiert wurde.
Aber hatte Medvedev denn nicht in letzter Zeit selbst eigene Ambitionen durchblicken lassen, Präsident weiterhin zu bleiben, zum Beispiel indem er immer wieder die Putin-Partei ja auch offen kritisierte?
Er kritisierte die Partei und nutzte dadurch die Gelegenheit, die unteren Ränge für Missstände in der Wirtschaft oder im gesellschaftlichen Leben verantwortlich zu machen. Daher war es kein Wagnis, würde ich sagen. Er hatte die Partei nicht als eine Institution in Frage gestellt und nicht einmal das angesprochen, was viele hier an der Partei aussetzen, nämlich sie habe ein Machtmonopol im Lande. Es gab auch Leute, die seit Medvedevs Machtantritt die Gerüchte unterbreiteten, er würde bald etwas wagen, er würde liberale Reformen wagen und so weiter und so fort. Das ist nichts in der Art passiert. Und ich erinnere mich an eine Umfrage neulich. 70% der Befragten konnten sich an nichts erinnern, was sie fest mit Medvedevs Präsidentschaft verbinden können.
Heißt das denn, hier bleibt so oder so der gleiche Apparat an der Macht, auch wenn Putin jetzt die Präsidentschaft wieder übernimmt? Oder gibt es Aussicht auf irgendwelche Akzentverschiebungen?
Ich denke, es können auch Akzentverschiebungen geben. Das Wichtigste ist natürlich, dass das Beamtentum, Staatsangestellte und andere, deren professionelles oder politisches Schicksal von diesen Rochaden direkt oder indirekt abhängt, die können jetzt aufatmen, weil der Herrscher kehrt zurück in das formell auch wichtigste Amt des Landes, in den Kreml. Vielleicht wird man ein paar Köpfe abschneiden, die zu laut von den Reformplänen des Präsidenten, also Medvedevs, bisher geredet haben. Aber im Wesentlichen, glaube ich, bleibt der politische Kurs, wie er war, weil der politische Kurs ist und wird bestimmt von Putin in erster Linie.
Zu diesem politischen Kurs gehörte, so jedenfalls der Vorwurf der Kritiker, auch ein autoritärer Führungsstil, eine Art gelenkte Demokratie. Kann Putin daraus nicht auch einen Nachteil erwachsen?
Nur theoretisch. Wissen Sie, auch Putin redet gerne von der Stärkung der Bürgergesellschaft, von der Notwendigkeit, die Medienfreiheit sicherzustellen. Und das ist alles Gerede an der Realität vorbei. Ich denke, es wird bei der gelenkten Demokratie bleiben, weil Putin und sein Team, sie hoffen nach wie vor in die Effizienz von diesem System, das sie seit 10 Jahren auf die Beine gebracht haben.
Und das Volk unterstützt sie dabei?
Laut Umfragen, offiziellen und inoffiziellen, wächst schon ein gewisser Unmut vor der Gleichgültigkeit. Aber wir wissen nicht, wie stark das ist und ob das tatsächlich einen Einfluss geben kann auf das Wahlergebnis, sei es am 4. Dezember bei der Staatsduma-Wahl oder im Frühling bei den Präsidentschaftswahlen.
Sagt der Moskauer Politologe Alexander Sambuk. Hier ein Hinweis.
Ja, diesen Anspruch stelle ich, aber nicht aus den Überlegungen heraus, dass dann auf meiner Visitenkarte Bundeskanzler steht, sondern aus der Überlegung heraus, dass wir die Interessen der Österreicher wieder in den Mittelpunkt stellen, indem wir eine Koalition mit den Bürgern eingehen in Österreich.
Heinz-Christian Strache, der Führer der rechtsgerichteten Freiheitlichen, will österreichischer Kanzler werden. Und die Ängste um den Arbeitsplatz und vor weiterer Einwanderung treiben der Partei die Bürger in Scharen zu. Strache verspricht Heimat, während die Regierung Sparpakete schnürt. Nach Haider ist vor Strache, Österreichs Rechte ist zurück. Hören Sie unsere außenpolitische Wochensendung International morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS 1. Er ist kein Mann der großen Worte, normalerweise eher ein Leser, ein Zuhörer und Kompromisssucher. Doch gestern wuchs Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas über sich hinaus und bot nicht nur den Israelis, sondern auch den Amerikanern die Stirn. Trotz aller Druckversuche und Vetodrohungen hielt Abbas am palästinensischen Anspruch auf Vollmitgliedschaft in der Weltorganisation fest und rechtfertigte diesen in einer flammenden Rede. Und er sprach vielen Palästinensern damit aus dem Herzen. Robert Stähli berichtet aus Ramallah.
Bis in die frühen Morgenstunden waren Autokonvois mit Palästina-Fahnen, Hupen und auch mit Zweiklanghorn durch Städte im Westjordanland gefahren, um die Rede ihres Präsidenten Mahmoud Abbas vor der UNO-Generalversammlung zu feiern. Heute bietet Ramallah ein völlig anderes Bild. Die Großleinwand, auf der gestern die Rede aus New York übertragen wurde, ist eingerollt, die Bühne entfernt. In der Hauptstraße herrscht wieder hektisches Geschäftsleben. Wenn man Passanten auf die Rede von Präsident Abbas anspricht, hört man überall nur lobende Worte. Zum Beispiel von Sami, Angestellter einer Sicherheitsfirma. Abbas hat uns den Rücken gestärkt, uns aus der tiefen Depression wegen der israelischen Besatzung herausgeholt und uns mit seinen klaren Worten an die Welt moralisch wieder aufgerichtet. Wenn ich den Menschen zuhöre, spüre ich ihre Zufriedenheit mit Präsident Abbas, der vor der UNO genau die richtigen Themen aufgegriffen hat, sagt Suher, eine Studentin der Bir-Zeit-Universität. Auch wenn heute Freude und auch ein bisschen Stolz dominieren, so sind sich die Palästinenser bewusst, dass es noch ein sehr, sehr langer Weg bis zur Erlangung eines eigenen Staates sein wird, sogar wenn die UNO in den kommenden Wochen Palästina als Staat aufnehmen sollte. Es werde noch sehr viel Geduld brauchen, sagt Versicherungsmakler Youssef. Ich lebe seit meiner Geburt unter israelischer Besatzung. Lange glaubte ich nicht mehr daran, dass wir sie loswerden können. Seit gestern habe ich jetzt wieder Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch einmal als freie Menschen hier leben können. Ich sehe wieder Licht am Ende des langen Tunnels, sagt Youssef. Im palästinensischen Westjordanland dürften viele gleich denken.
Robert Stähli berichtete aus Ramallah. Am Tag, nachdem Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas die UNO in die Pflicht nahm und Amerikanern und Israelis herausforderte. Ich sprach mit unserer Nahostkorrespondentin Irin Meyer und fragte sie, zeigte sich da ein Abbas in einer ganz neuen Statur, der aus dem Schatten Arafats hinaustritt?
Mahmoud Abbas hat sicher nicht die Ausstrahlung von Arafat. Vergleichbar ist aber, dass er gestern vielleicht zum ersten Mal überhaupt vor aller Welt als Präsident aller Palästinenser wahrgenommen wurde. Das war ein großer Moment für Abbas. Es war aber paradoxerweise auch ein Moment, in dem er sein Scheitern eingestand, denn Mahmoud Abbas war immer ein Mann der Verhandlungen. Er war Mitarchitekt des Oslo-Abkommens. Er ist immer wieder an den Verhandlungstisch zurückgekehrt, auch wenn in dessen Schatten die israelischen Siedlungen weiter wuchsen. Er hat immer an die Versprechen geglaubt. Und gestern nun kam der Moment, wo er sagte, genug, es geht nicht mehr.
Sie sagten es, er war alles andere als ein Revolutionär oder Steinewerfer, sondern eben dieser bedächtige Verhandler stets. Warum zeigen eigentlich die Israelis ausgerechnet diesem Mann gegenüber die kalte Schulter? Einen besseren können Sie sich doch wohl kaum vorstellen für Friedensverhandlungen.
Das ist sehr, sehr schwer zu verstehen, vor allem jetzt, wo sich eine ganz neue Dynamik in der arabischen Welt entfaltet. Abbas ist eigentlich ein Politiker der alten arabischen Ordnung, kann man sagen. Jetzt wird alles sehr unberechenbar, gerade für Israel. Es könnte sein, dass die palästinensische Frage wieder zu einer arabischen, also einer regionalen, aber auch einer internationalen wird. Und da fragt man sich auch, warum Israel nach wie vor die palästinensische Friedensinitiative von 2002 ablehnt, die ihm den Frieden mit allen arabischen Staaten garantierte, wenn es die Besatzung aufgäbe. Ich weiß nicht, vielleicht findet sich die Antwort in der Rede von Netanyahu gestern. Er hat immer wieder beteuert, dass er den Frieden wolle, aber er hat die Besatzung an sich und ausdrücklich den Siedlungsbau nicht als zentrales Problem anerkannt.
Und die Amerikaner in all dem, sogar israelische Journalisten waren ja verblüfft darüber, wie israelisch Präsident Obama geklungen hatte bei seiner Rede diese Woche gegen diese Aufnahme Palästinas in die Gemeinschaft der Nationen. Was bleibt da noch übrig von all den großen Versprechen, die Obama erst noch zugunsten der Araber abgegeben hatte?
Also wenn man dies aufgrund der Kommentare von heute beurteilt, muss man ganz klar sagen, nichts. Sogar ausgesprochen proamerikanische Medien haben heute Titel wie «Der moralische Fall des Westens». Europa ist da teilweise mit einbegriffen, aber es geht schon in erster Linie gegen die USA und ganz speziell gegen die Person des ersten schwarzen amerikanischen Präsidenten. Man kann es nicht anders sagen, Obama ist für die Mehrheit der Araber eine Enttäuschung auf der ganzen Linie. Vor allem, weil viele hier denken, dass er seine hohen moralisch-ethischen Prinzipien seinen persönlichen Ambitionen, also der Wiederwahl, unterordne und so klar und offen einseitig gegen die Palästinenser und ihre Rechte Stellung nimmt. Es geht so weit, dass hier viele sagen, die USA hätten ihre Vermittlerrolle definitiv verspielt.
Andererseits gibt es jetzt nach dem Showdown gewissermaßen an der UNO diesen dringenden Appell des Nahostquartetts, also der UNO, der USA, der EU und Russlands, nämlich den Appell auf neue Verhandlungen mit klaren Fortschritten bis in 9 Monaten. Kann daraus nicht trotz allem irgendetwas erwachsen?
Das Problem ist eben, dass dieser dringende Appell ein altbekannter ist. Bereits der frühere US-Präsident George Bush hat genau denselben Fahrplan lanciert, der zu nichts geführt hat. Ich glaube, es ist vor allem jetzt Aktivismus des Quartetts unter dem Druck der Ereignisse, aber es hat wenig Substanz. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das alles jetzt plötzlich funktionieren soll. Wenn man gestern die beiden Reden gehört hat von Abbas und Netanyahu, dann wurde einem klar, wie unvereinbar die Positionen eigentlich sind. Ich glaube, interessant wird es jetzt sein, welche Schritte die Palästinenser unternehmen in Bezug auf ihren Antrag in der UNO. Und sehr interessant wird auch sein, wie verbindlich und wie engagiert sich die arabischen Staaten jetzt hinter die Palästinenser stellen werden.
Die Einschätzungen von Irene Meyer hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Marcel Jecke und für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Philipp Schalkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.